Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus, dein Wort ist unser leuchtender und leitender Stern und wir bitten dich, dass du uns heute Morgen durch dein Wort leitest und führst, uns das zeigst, was du uns sagen möchtest und zeigen möchtest. Und bitte öffne unsere Herzen, dass wir dein Wort in rechter Weise aufnehmen und darauf antworten, so wie es dir wohlgefällt. Amen. Eins der Lieder, das ich noch aus meiner Kindheit kenne, ist dieses Sesamstraßenlied. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Der, die, das, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Genau, eine sehr eingängige Melodie und eine ganz klare Message. Fragen stellen ist sehr gut und wer keine Fragen stellt, bleibt dumm. So was Ähnliches hat sogar auch mal der chinesische Philosoph Konfuzius gesagt. Wer fragt, ist ein Narr für eine Minute. Wer nicht fragt, ist ein Narr für sein Leben lang. Das heißt, in aller Regel ist Fragen stellen etwas sehr Gutes, weil sie ein effektives Instrument sind für uns, der Wahrheit auf den Grund zu gehen und zu lernen. Wer Fragen stellt, ist aufgeschlossen und will etwas lernen. Aber dann gibt es auch noch eine ganz andere Art und Weise, Fragen zu stellen, sogenannte Fangfragen. Eine Frage, mit der man andere aufs Glatteis führen möchte. Vielleicht hast du schon mal erlebt, wie dir jemand so eine Frage gestellt hat und du hast gemerkt, okay, irgendwie ist das keine richtige Frage, sondern der will mich irgendwie austricksen oder mir schaden vielleicht sogar. Und solche Fangfragen wurden Jesus immer wieder gestellt. Meistens von den religiösen Führern des Volkes, die nicht von Jesus lernen wollten, sondern ihm feindlich gegenüberstanden. Und ihn eigentlich in die Falle locken wollten, ihn in die Pfanne hauen wollten, weil sie die Absicht hatten, Jesus loszuwerden. Wir wollen uns heute drei Fragen anschauen. Zwei davon sind solche Fangfragen und eine davon ist ein bisschen anders. Und bei den Fangfragen, wenn wir Jesus ein bisschen kennen, dann ahnen wir schon, für wen das nicht gut ausgehen wird, wenn man Jesus solche Fragen stellt. Sich mit Jesus auf ein Streitgespräch einzulassen, ist so aussichtslos, wie wenn ich gegen Usain Bolt einen Wettlauf machen würde und er dabei im Ferrari fährt. Also ich kann gar nicht gewinnen. Denn Jesus, wir haben das vorhin auch gesungen, Jesus ist die weiseste Person, die je auf dieser Erde gewandelt ist. Warum erzählt Markus uns von diesen Streitgesprächen mit Jesus? Möchte er uns so ein bisschen Unterhaltung bieten, dass wir uns dabei unterhalten können und so wie manche sich vielleicht einen Boxkampf anschauen und das spannend finden, dass er uns so Wortgefechte präsentiert zwischen Jesus und seinen Gegnern. Nein, um Unterhaltung geht es Markus nicht. Markus berichtet von diesen Gesprächen, von diesen Wortgefechten, um uns als Zuhörer einzuladen, Teil dieses Gespräches zu werden. Uns einzuladen, den, der hier spricht und das, was er sagt, darüber nachzudenken und uns unsere eigene Meinung dazu zu bilden. Wir sollen quasi Teil dieses Gesprächs werden als aktive Zuhörer und dann selber Stellung beziehen. Markus fragt uns implizit mit diesen Aufzeichnungen, wo steht ihr? Auf welcher Seite seid ihr? Seid ihr auf der Seite Jesu, wenn ihr das jetzt hört? Oder seid ihr eher auf der anderen Seite? Und die Antworten, die Jesus gibt auf diese Fragen, sind Lehrstücke für uns. Sie zeigen uns, was es bedeutet, ein Jünger Jesu zu sein. Wozu Jesus uns aufruft, wenn wir uns auf seine Seite stellen. Also hören wir mal rein in diese drei Gesprächsrunden. Zuerst die erste und ihr könnt dazu, wenn ein Heft auf eurem Platz oder daneben liegt, das mal aufschlagen. Auf Seite 37, wir befinden uns in Markus Kapitel 12, ab Vers 13. Oder ihr schlagt eure mitgebrachten Bibeln auf. Markus 12, ab Kapitel 13. Später schickten sie einige Pharisäer und einige Anhänger des Herodes zu Jesus. Sie hofften, ihn mit seinen eigenen Worten in eine Falle zu locken. So legten sie ihm folgende Frage vor. Rabbi, sagten sie, wir wissen, dass du aufrichtig bist und nicht nach der Meinung der Leute fragst. Du zeigst uns wirklich, wie man nach Gottes Willen leben soll. Ist es nun richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Sollen wir sie ihm geben oder nicht?
Jesus durchschaute ihre Heuchelei sofort und sagte, warum wollt ihr mir eine Falle stellen? Bringt mir einen Denar, ich will ihn sehen. Als sie ihn brachten, fragte er, wessen Bild und Name ist darauf? Des Kaisers, erwiderten sie. Nun, sagte Jesus, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Über diese Antwort waren sie sehr erstaunt. Sie, um die es hier geht am Anfang, das sind Mitglieder des Hohen Rates. Wir hatten in den Texten davor schon von ihnen gehört. Die hatten schon eine Auseinandersetzung mit Jesus. Jesus hatte den Tempel gereinigt und dann ein Gleichnis gesprochen von unwilligen Weinbergpächtern. Und Jesus hatte sie damit gemeint. Und jetzt geht dieses Gespräch weiter in die nächste Runde. Und sie schicken jetzt so eine Delegation zu Jesus, die ihn in eine Falle locken sollen. Erstmal kommen sie so mit Schmeichelworten und überschütten ihn mit Komplimenten, aber ihre Absichten sind niederträchtig und hinterhältig. Und die Frage nach den Steuern zu der damaligen Zeit für den Kaiser war hochbrisant, denn das jüdische Volk war der römischen Besatzungsmacht unterworfen und sie mussten an einen Fremdherrscher Steuern zahlen. Das hat den meisten im Volk überhaupt nicht gefallen, aber die Anhänger des Herodes waren aus Prinzip dafür. Sie hatten sich quasi auf die Seite der Römer gestellt und auch die Pharisäer fanden das zwar irgendwie doof und als eine große Schmach für ihr Volk, aber sie sahen einfach keinen Weg, das zu ändern. Aber wie gesagt, die meisten in dem Volk waren prinzipiell dagegen und sie ächzten unter dieser Fremdherrschaft, unter den Steuern und sie waren dagegen. Und sie hassten die Römer und auch ihren Kaiser. Jesus sollte also durch diese Frage zu einer Entscheidung gezwungen werden. Und deshalb wird sie so gestellt, dass es eigentlich nur zwei Möglichkeiten gibt. Zahlen oder nicht zahlen. Es ist keine offene, sondern eine geschlossene Ja-Nein-Frage, bei der es nur zwei Möglichkeiten gibt. Und sie wollen ihn in eine Zwickmühle bringen. Wenn er sagt, man soll die Steuern bezahlen, dann brachte Jesus damit das Volk gegen sich auf. Und wenn er sagte, man soll sie nicht zahlen, dann galt er als ein politischer Aufrührer und bekam Probleme mit den römischen Autoritäten. Also Jesus konnte bei dieser Frage eigentlich nur verlieren. Darüber waren sich die Frage gestellt haben, ziemlich sicher. Wahrscheinlich hatten sie sich für ein paar Tage zusammen überlegt, was für eine Frage können wir Jesus stellen, um ihn so richtig in die Falle zu führen. Und jetzt glaubten sie, Jesus mit dieser Frage in der Tasche zu haben. Jesus erkennt ihre Absichten natürlich und deckt ihren Hinterhalt, ihre Heuchelei auf und fragt sie, warum wollt ihr mir eine Falle stellen? Er durchschaut ihre Motive und dann lässt er sich eine typische römische Münze geben, einen Denar, und fragt, wessen Bild ist auf dieser Münze und wessen Name ist hier drauf? Auf diesen Münzen war sehr wahrscheinlich ein Bild von Kaiser Tiberius, der zu der Zeit der Kaiser war, der römische Kaiser. Und die Inschrift stand darauf, Tiberius Caesar Augustus, Sohn des göttlichen Augustus. Also das stand auf so einer Münze drauf. Das heißt, Rom war nicht nur eine politische Instanz, eine Weltmacht, sondern in Rom gab es einen Staatskult, der Staat und der Cäsar als höchster Stellvertreter wurden als göttlich angesehen und sollten göttliche Verehrung erfahren. Und dann gibt Jesus eine zweiteilige Antwort. Zuerst sagt er, nun, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Er schaut sich diese Münze an und sagt, guck mal, da ist das Bild von dem Kaiser drauf, dann wird diese Münze wohl ihm gehören, also gebt sie ihm auch. Das ist die Logik. Und Jesus ist nicht prinzipiell gegen staatliche Autorität, sondern sieht sie als von Gott gegeben an. Er hatte keinen politischen Umsturz geplant, keine politische Agenda und er hatte auch nicht beabsichtigt, einen irdischen Gottesstaat unter seiner Herrschaft zu gründen, sondern hat immer wieder gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und von daher ist es auch so, dass bis zur Vollendung Jesu Königsherrschaft, bis zur Vollendung seines Reiches es auch weiter irdische Reiche geben wird und irdische Herrscher, die kommen und gehen. Und selbst das große, damals unbesiegbar scheinende römische Reich ist schon längst untergegangen. Und es gibt keinen Kaiser mehr, keinen Cäsar mehr, der in Rom herrscht wie damals. Und seine Jünger sollen die irdischen Obrigkeiten nicht grundsätzlich ablehnen und deshalb auch Steuern zahlen. Aber dann sagt er noch etwas Zusätzliches, noch einen wichtigen Zusatz, wenn er sagt, und gebt Gott, was Gott gehört. Und damit überrascht er seine Hörer, denn danach wurde er nicht gefragt. Und Jesus unterscheidet hier ganz klar zwischen Kaiser und Gott. Und damit widerspricht er diesem Anspruch des Kaisers, Gott zu sein. Er sagt, nein, er ist nur ein Mensch und nur Gott ist Gott. Und kein Herrscher und kein Reich darf sich so über sich selbst erheben, zu meinen, dass sie Gott sind oder Gott gleich sind. Jesus lehrt hier, dass wir denen, die uns regieren, unsere Loyalität schulden. Ja, wir sollen Steuern zahlen, aber dass wir Gott unsere höchste und ultimative Loyalität schulden. Mehr als allen anderen Verpflichtungen, die wir in diesem Leben haben. Wir sollen dem Kaiser geben, was ihm zusteht, aber wir sollen Gott geben, was ihm zusteht. Und jetzt ist die Frage, was ist das? Was steht denn Gott zu? Nun, unser ganzes Leben. Alles, was wir sind und haben, sind wir verpflichtet, Gott zu geben, sagt Jesus. Warum? Weil er Gott ist und weil er uns geschaffen hat. Dass Jesus nach diesem Bild auf der Münze fragt, ist ein genialer Schachzug. Denn dieses Wort Bild ist dasselbe Wort, was im Schöpfungsbericht für das Wort Ebenbild verwendet wird. Jesus sagt, auf dieser Münze ist das Bild des Kaisers geprägt und so gebt sie ihm. Aber auf euch Menschen ist das Bild Gottes geprägt. Ihr tragt sein Ebenbild und deshalb gehört ihr ihm und schuldet ihm vollkommene, uneingeschränkte Hingabe euer selbst. Das heißt, du verdankst dein Leben Gott. Dein ganzes Leben, deine ganze Existenz, denn er ist dein Schöpfer und als sein Geschöpf gehörst du ihm. Jesus sagt hier nicht, wer mag, kann mit und für Gott leben. Nein, er sagt, wir alle schulden es, Gott uns ganz zu geben, so wie wir unserem Staat eine Steuerschuld schulden und ihr gegenüber haben. Und dabei können wir nicht bestimmte Lebensbereiche ausklammern und sagen, okay, hier mache ich mein eigenes Ding, da bin ich Herr und das entscheide ich selbst, sondern unser ganzes Leben, unsere ganze Hingabe gehört Gott. Ja, wir haben alle bestimmte Verpflichtungen in unserem Leben gegenüber unseren Eltern, gegenüber unseren Kindern, unserem Arbeitgeber, gegenüber dem Staat. Aber all diese Verpflichtungen sind der einen großen Verpflichtung untergeordnet, Gottes Willen zu tun und uns ihm ganz hinzugeben. Unser Leben gehört an erster Stelle ihm. Etwas Zweites macht Jesus dann auch noch damit deutlich, nämlich, dass für einen Menschen, der für Gott lebt, die Frage nach seiner politischen Freiheit nicht die alleroberste Priorität hat. Das war für die Juden auch sehr, sehr wichtig. Sie wollten ihre politische Unabhängigkeit zurück, ihre politische Freiheit. Aber ein Mensch, der für Gott lebt, weiß, dass er Gott dienen kann, in der Freiheit seines Herzens, selbst wenn er in einem unterdrückerischen Regime lebt, selbst wenn er politisch gesehen unfrei ist. Ich habe vor kurzem einen Film gesehen, der heißt Ein verborgenes Leben, den ich sehr empfehle, ist aber auch nicht für schwache Nerven. Also der geht schon unter die Haut, wie man das so sagt. Und es geht da um einen Mann, der sich im Dritten Reich aufgrund seines Glaubens an Gott weigert, als er eingezogen wird als Soldat, auf Adolf Hitler den Treueeid zu schwören. Er sagt, er kann das nicht. Er kann Adolf Hitler nicht die Treue schwören. Und dann kommt er ins Gefängnis. Und im Gefängnis kommt dann irgendwann sein Pflichtanwalt zu ihm und sagt zu ihm, guck mal, hier ist einfach ein Papier, du musst das einfach unterschreiben, du musst deine Haltung einfach widerrufen und dann bist du frei, du kannst gehen. Und seine Antwort ist, aber ich bin doch frei. Aber ich bin doch frei. Ja, im Gefängnis und doch frei. Frei, Gott zu dienen in seinen Umständen. Und eine größere Freiheit gibt es nicht. Wo immer wir sind, was auch immer unsere Umstände sind, wenn uns der Sohn Jesus Christus frei gemacht hat, sind wir wirklich frei. Frei, Gott, unserem Schöpfer, mit unserem ganzen Leben zu dienen und uns ihm ganz hinzugeben. Über diese Antwort von Jesus sind seine Zuhörer sehr erstaunt, lesen wir. Er lässt sich nicht mit Worten in eine Falle locken. Er bleibt völlig souverän in dieser Situation. Und dieser Ausdruck sehr erstaunt, das finden wir in den Evangelien eigentlich da, wenn Jesus ein Wunder getan hat und die ganze Menge ist außer sich und völlig erstaunt über das, was Jesus kann. Aber hier bezieht es sich auf seine göttliche Weisheit. Sie sind völlig erstaunt darüber, wie weise Jesus mit dieser Situation umgegangen ist und wie er aus dieser Falle etwas so Gutes rausgeholt hat und über Gott etwas lernen konnte. Und darauf können seine Widersacher nichts mehr sagen. Für den Moment müssen sie sich Jesus geschlagen geben und sich zurückziehen. Aber dass sie, das sehen wir dann im weiteren Verlauf, dass sie trotz dieser göttlichen Weisheit, die ihnen da in der Person Jesus gegenübersteht, dass sie trotzdem ihren Widerstand gegen Jesus nicht aufgeben, zeigt, wie verhärtet ihre Herzen gegenüber Jesus sind. Und dann kommt es zu Runde 2. Nach dem Gespräch mit den Pharisäern und Herodianern tritt jetzt nun die nächste Gruppe vor, die Jesus wieder eine Frage vorlegen, und das sind die Sadduzäer. Und die Sadduzäer, die waren bekannt dafür, dass sie nur die ersten 5 Bücher Mose so als Wort Gottes anerkannt haben, also nichts anderes aus dem Alten Testament, und dass sie die Auferstehung der Toten abgelehnt haben. Und jetzt kommen sie mit einer Frage, die vor diesem Hintergrund überhaupt nicht überraschend ist. Wir lesen das ab Vers 18. Dann kamen einige Sadduzäer zu Jesus. Sie lehrten nämlich, dass es keine Auferstehung nach dem Tod gibt. So fragten sie: Rabbi, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein Mann stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, dann soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Nun waren da 7 Brüder. Der älteste von ihnen heiratete und starb kinderlos. Daraufhin nahm der 2. Bruder die Witwe zur Frau. Doch auch er starb bald und hinterließ keine Kinder. Beim 3. war es ebenso. Keiner der 7 hinterließ Nachkommen. Zuletzt starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun nach der Auferstehung sein? Denn alle waren ja mit ihr verheiratet. Jesus erwiderte: Ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Denn wenn die Toten auferstehen, heiraten sie nicht mehr, sondern werden wie die Engel im Himmel sein. Was aber nun die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, habt ihr nicht bei Mose gelesen, wie Gott am Dornbusch zu ihm sagte: Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Das heißt doch, er ist nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Ihr seid schwer im Irrtum. Die Sadduzäer denken sich: Okay, jetzt zeigen wir es Jesus mal. Und sie konstruieren hier einen höchst unwahrscheinlichen, hypothetischen Fall, wo eine Frau in ihrem Leben mit 7 Brüdern, mit 7 Männern verheiratet war. Und der Hintergrund zu diesem Fall ist ein Gesetz aus dem 5. Buch Mose, das sogenannte Leviratsgesetz, wo geregelt ist, dass wenn ein Mann stirbt und keine Nachkommen hinterlassen hat, dann soll sein Bruder oder ein nächster Verwandter die Witwe heiraten, und das erste Kind, was dann aus dieser neuen Ehe hervorgeht, gilt dann als der Nachkomme des Verstorbenen. Und er war der Erbe und konnte dann den Namen der Familie weitertragen. Und die Logik der Sadduzäer ist jetzt: Eine Auferstehung von den Toten macht doch überhaupt gar nicht Sinn, kann doch gar nicht Sinn machen, weil es zu solchen Problemen kommen könnte, dass eine Frau mit 7 Männern gleichzeitig verheiratet sein müsste. Und weil das ja nicht sein kann, kann es auch kein Leben nach dem Tod geben und keine Auferstehung von den Toten. Und Jesu Antwort auf diese absurde Frage ist einfach und direkt. Er sagt: Ihr irrt euch. Ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Autsch. Das muss gesessen haben. Hier waren Menschen, die sich für Experten der Schrift und ganz fromme und Gott hingegebene Männer hielten. Und Jesus sagt ihnen: Nein, das seid ihr nicht. Das seid ihr nicht. Zuerst sagt Jesus ihnen, dass die Auferstehung anders ist, als sie sich das vorstellen. Es ist nicht einfach eine Fortsetzung unseres irdischen Lebens, eine Verlängerung unseres Lebens hier auf der Erde, sondern in der Auferstehung wird niemand mehr mit einem anderen Menschen verheiratet sein. Unsere Leben werden, sagt Jesus, mehr sein wie das Leben der Engel schon jetzt, nämlich ein Leben, in dem unser Leben voll und ganz auf Gott ausgerichtet ist und die Gemeinschaft mit ihm. Darum wird es in dem Auferstehungsleben geben, um Gemeinschaft mit Gott, so wie die Engel sie jetzt schon haben. Und dann widerlegt er ihren Irrtum,
über die Auferstehung mit der Schrift. Wichtig, er bezieht sich jetzt auf eine Stelle, die auch die Sadduzäer als autoritativ angesehen haben, nämlich aus dem zweiten Buch Mose, wo Gott sich Mose im Dornbusch offenbart. Und dort sagt Gott, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und für Jesus ist klar, obwohl da nichts von Auferstehung steht, dass diese Aussage voraussetzt und impliziert, dass es eine Auferstehung von den Toten geben muss. Denn Gott ist nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden, sagt er. Gott hat mit den Patriarchen, mit den Erzvätern, wie man sie nennt, einen Bund geschlossen und ihnen Verheißungen gegeben. Er hat ihnen gesagt, dass er sie segnen würde. Und vor allem hat er ihnen gesagt, dass er ihr Gott sein würde. Und nach Jesu Logik ist, sagt er, was für lausige Verheißungen wären das denn von Gott, wenn der Tod all das zunichte machen würde? Wenn nur der Tod kommen müsste und schon gilt dieses Versprechen nicht mehr, dass Gott Abraham und Isaak und Jakob und ihre Nachkommen segnen würde und ihr Gott sein würde. Wenn der Tod das letzte Wort hätte, dann hätte Gott sein Versprechen gegen Abraham, Isaak und Jakob nicht gehalten. Und das steht im Widerspruch zu Gottes Wesen, zu seinem Charakter, zu seiner Treue und zu dem Bund, den er mit ihnen geschlossen hat. Wie schwach wäre Gott denn bitte, wenn der Tod seinen wunderbaren Plan für seine Kinder einen Strich durch die Rechnung machen würde? Und er sagt, Gottes Kraft ist grenzenlos. Er sagt ihnen, ihr traut Gott überhaupt nichts zu. Ihr kennt nicht die Kraft Gottes. Er selbst hat nämlich die Macht, den Tod zu überwinden. Er ist stärker als der Tod. Und er kann selbst Gestorbenen die Gabe des Lebens geben. Und diese Kraft Gottes kannten die Sadduzäer nicht. Und so berichtigt Jesus hier den Irrtum der Sadduzäer an dieser Stelle mit Worten und nur wenig später mit seiner eigenen Auferstehung von den Toten mit Taten. Dort wird sichtbar, wie mächtig Gott ist, als Jesus von den Toten aufersteht. Seine Auferstehung ist der ultimative Beweis dafür, dass Gott die Macht hat, Tote wieder lebendig zu machen und dass sein Wort wahrhaftig ist. Und wieder lehrt Jesus hier in seiner Antwort etwas darüber, was einen Nachfolger, einen Jünger Jesu ausmacht. In dem ersten Gespräch war es, dass ein Nachfolger Jesu jemand ist, der sich Gott ganz hingibt und ihm nichts vorenthält. Und hier sehen wir, dass ein Nachfolger Jesu jemand ist, der die Autorität von Gottes Wort anerkennt und an die todüberwindende Macht Gottes glaubt und sie persönlich erfahren hat. Das bedeutet, dass wenn wir die Bibel lesen oder hören, dass wir erfahren, wie Gott selbst dadurch zu uns spricht, uns neues geistliches Leben gibt, uns tröstet, uns ermahnt, uns korrigiert, ermutigt, uns führt und verändert. Auch heute noch gibt es Menschen, die, so wie damals die Sadduzäer wahrscheinlich, Experten der Bibel sind, die sich einwandfrei darin auskennen, die jedes hebräische Wort wunderbar erklären können, aber Gottes verändernde Kraft durch sein Wort nicht kennen. Mir wurde zum Geburtstag ein Buch geschenkt, von dem ich bisher nur die Einleitung gelesen habe, aber die hat Lust auf mehr gemacht. Es ist ein Buch von Eta Linnemann und sie ist eine renommierte Theologieprofessorin gewesen, sie ist es nicht mehr, und sie hat damals von den bekanntesten, also Ende des 20. Jahrhunderts, damals von den bekanntesten Theologen der historisch-kritischen Methode gelernt, Rudolf Bultmann ist ein Name zum Beispiel, und hat selber, gehörte zu, ja, quasi der Elite unter Theologen, hat selber theologische Bücher veröffentlicht. Und sie bekennt in ihrer Einleitung, ihren früheren Unglauben und wie sie durch den rettenden Glauben an Jesus die Lebendigkeit von Gottes Wort erfahren hat. Und ich möchte euch einfach mal einen kurzen Abschnitt daraus vorlesen. Ein wunderbares Zeugnis, wie Gott Leben verändert. Sie schreibt, etwa einen Monat, nachdem ich mein Leben Jesus übergeben hatte, wurde ich von Gott überführt, dass seine Verheißungen Realität sind. Ich hörte den Bericht eines Wycliffe-Missionars, der in Nepal diente. Er teilte mit, dass sein Sprachhelfer während seiner Abwesenheit ins Gefängnis gekommen war, weil es in Nepal verboten ist, Christ zu werden. Und was dieser junge Christ bei der Gerichtsverhandlung gesagt hatte, aufgrund von früheren Berichten, in denen ich von diesem Sprachhelfer gehört hatte, war mir augenblicklich klar, dass er diese Antwort niemals aus seinem eigenen Vermögen hätte geben können. Markus 13, 9 bis 11 drängte sich in mein Bewusstsein. Ein Wort, das ich bisher nur mit akademischem Interesse zur Kenntnis genommen hatte, und ich konnte nicht umhin, zuzugeben, dass diese Verheißung hier erfüllt war. Schlagartig wurde ich davon überführt, dass Gottes Verheißungen Realität sind, dass Gott ein lebendiger Gott ist und dass er regiert. Denn so er spricht, so geschieht's. So er gebot, so steht's da. Psalm 33, Vers 9. Alles, was ich in den Monaten vorher an Zeugnissen gehört hatte, fügte sich in diesem Augenblick wie Puzzlestücke ineinander und mir wurde meine Torheit bewusst, angesichts dessen, was Gott heute tut, zu behaupten, die Wunder, welche im Neuen Testament berichtet werden, seien nicht passiert. Schlagartig wurde mir klar, dass ich für meine Studenten ein blinder Blindenleiter gewesen war, und ich tat Buße darüber. Etwa einen Monat danach stand ich, ohne Zutun von Menschen, allein in meinem Kämmerlein vor der Entscheidung, entweder die Bibel weiter durch meinen Verstand zu kontrollieren oder mein Denken durch den Heiligen Geist verwandeln zu lassen. An Johannes 3, Vers 16 wurde mir diese Entscheidung klar, denn ich hatte inzwischen die Wahrheit dieses Wortes erfahren. Es machte jetzt mein Leben aus, was Gott für mich und für die ganze Welt getan hat, seinen lieben Sohn dahin zu geben. Das konnte ich nicht mehr als ein unverbindliches Theologumenon eines mehr oder weniger von der Gnosis beeinflussten theologischen Schriftstellers beiseite schieben. Auf Gottes verbindlicher Zusage kann der Glaube ruhen. Theologische Sätze sind nur von akademischem Interesse. Durch Gottes Gnade durfte ich dann Jesus als den erfahren, dessen Name über allen Namen ist. Ich durfte erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist, von der Jungfrau geboren, dass er der Messias und Menschensohn ist und ihm solche Titel nicht durch menschliche Überlegungen beigelegt wurden. Ich durfte die Inspiration der Heiligen Schrift zunächst erkennen und dann auch lebendig erfahren. Ich habe nicht durch Reden von Menschen, sondern durch Zeugnis des Heiligen Geistes im Herzen klare Erkenntnis, dass mein verkehrtes Lehren Sünde war, und bin froh und dankbar, dass mir diese Sünde vergeben wurde, weil Jesus sie ans Kreuz getragen hat. Das ist das Zeugnis von Eta Linnemann, sehr bewegend. Und die Frage für uns ist, kennen wir die lebensverändernde Kraft Gottes durch sein Wort? Das macht einen Jünger Jesu aus. Hast du schon erfahren, wie Gottes Wort in der Bibel dich persönlich angesprochen hat, wie diese Worte für dich zu lebendigen Worten eines lebendigen Gottes geworden sind? Wenn nicht, dann lies die Bibel oder hör die Bibel und bitte Gott darum, dass Gott persönlich zu dir spricht. Oder vielleicht haben wir das früher erfahren, aber jetzt sind wir in unserem Bibellesen irgendwie abgestumpft. Wir lesen sie noch gewohnheitsmäßig, vielleicht auch gar nicht mehr. Dann mach einen Neuanfang mit Gott. Ein Neuanfang bei Gott ist immer möglich. Klage ihm deine Abgestumpftheit. Bekenne sie vor ihm und bitte ihn darum, ganz neu auf lebendige Weise zu dir zu sprechen, sodass du seine Kraft ganz persönlich erfährst. Nach dem Gespräch mit den Sadduzäern kommt es noch zu einem dritten Gespräch, zu einer dritten Frage. Die ist aber etwas anders als bei den Gesprächsrunden davor. Ein Mann hatte diese Streitgespräche mitverfolgt und tritt jetzt aus der Menge heraus und stellt eine dritte Frage. Es sieht so aus, als wäre diese Frage mehr so eine Sesamstraßenfrage und keine Fangfrage wie bei den anderen. Dieser Mann will Jesus nicht diskreditieren, er will ihn nicht irgendwie in die Falle locken, sondern scheint ein ehrliches Interesse zu haben, von Jesus zu lernen. Dieser Mann gibt uns Hoffnung, denn wir sehen, dass eine andere Haltung als Ablehnung möglich ist. Ab Vers 28 lese ich mal. Einer der Gesetzeslehrer hatte ihrem Streitgespräch zugehört und bemerkt, wie treffend Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte. Nun trat er näher und fragte ihn: Rabbi, was ist das wichtigste Gebot von allen? Jesus erwiderte: Das Wichtigste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, mit deiner ganzen Seele, deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft. An zweiter Stelle steht: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Da sagte der Gesetzeslehrer: Rabbi, es ist wirklich so, wie du gesagt hast. Einer ist Gott und außer ihm gibt es keinen anderen. Und ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit allen Gedanken, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist viel mehr wert als alle unsere Opfer. Als Jesus sah, mit welcher Einsicht der Mann geantwortet hatte, sagte er zu ihm, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Danach wagte niemand mehr, ihm eine Frage zu stellen. Die Frage, die dieser Gesetzeslehrer hier stellt, verrät uns viel über das Denken der Gesetzeslehrer zu der damaligen Zeit. Diese Frage war wichtig für die Menschen, die in einer Religion aufgewachsen waren, in der es das Allerwichtigste war, Gottes Gesetz zu halten. Sie hatten gezählt, es gibt 613 Einzelgesetze und es war nicht ungewöhnlich, zwischen bedeutsameren und weniger wichtigen Geboten zu unterscheiden. Ein anderer Rabbi, der ungefähr zur Zeit Jesu gelebt hat, wurde mal von einem Nichtjuden nach einer Zusammenfassung des ganzen Judentums gefragt, während er auf einem Bein stand. Also er hatte nicht viel Zeit, das ganze Judentum zusammenzufassen, und er antwortete so: Was dir selbst verhasst ist, das tue auch deinem Nächsten nicht, das ist die ganze Tora, alles andere ist nur Auslegung. Fragen zum Gesetz, wie man die Einzelnen priorisiert und das Ganze zusammenfasst, waren also das, was die Menschen damals beschäftigt hat. Aber was man an diesen Fragen erkennt, ist, dass aus dem, was Gott offenbart hatte, eine Religion geworden war, bei der es um menschliche Leistung ging. Um das ging, was ein Mensch tun musste und tun konnte. Hier schwingt die ängstliche Angst mit, habe ich dieses allerwichtigste Gebot, habe ich das gehalten? Wie gut stehe ich selbst in Bezug auf diese Prioritätenliste da? Habe ich den Maßstab erfüllt mit meinem Leben? In Markus 10 haben wir von einem Mann gelesen, der ganz selbstbewusst von sich selbst gesagt hat, alle diese Gebote habe ich von Jugend an gehalten. Das war also auch die große Sorge dieses Mannes. Er wollte wissen, ob er das Gesetz gehalten hat, weil aus seiner Sicht alles davon abhing. Nichts war im Leben wichtiger als das. Das ist also der religiöse Hintergrund dieser Frage. Und Jesu Antwort hat es in sich. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, mit deiner ganzen Seele, deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft. Und dann nennt er noch das Zweitwichtigste, weil es mit dem Wichtigsten ganz eng verbunden ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was Gott von uns fordert, ist weit mehr, als sich selbst die gesetzlichsten und strengsten Juden zur Zeit Jesu vorgestellt hatten. Sie dachten, sie könnten das Gesetz halten und Gott zufriedenstellen, indem sie rein äußerlich sich an gewisse Regeln halten, am Sabbat nicht arbeiten. Und dann gab es hunderte Regulierungen, wie sie das versuchten, das hinzukriegen. Koscher essen. Und auch da gab es dann wieder viele Regeln, mit denen sie versuchten, dieses Gesetz zu halten. Und irgendwann ging es nur noch um das minutiöse Einhalten von Regeln, aber es ging nicht mehr um Gott. Da war keine Liebe mehr zu Gott. Und Jesus erinnert sie daran, worum es wirklich geht. Um eine Herzensliebe zu Gott, um eine uneingeschränkte Liebe zu Gott, um seinetwillen. Wo unser ganzes Sein darauf abzielt, ihn zu kennen und ihn zu lieben und ihn zu verherrlichen. Wo unser Denken, Fühlen, Handeln und Wollen auf ihn ausgerichtet ist. Um eine Freude an ihm, aus der alles andere fließt. Eine ganze Lebenshaltung, in der Gott den obersten und wichtigsten Platz in unserem Leben einnimmt, in allem, was wir tun. Und dann natürlich auch direkte Auswirkungen darauf hat, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Aus dem einfachen Grund, dass wir erkannt haben, dass jeder Mensch von Gott gemacht ist. Und die Logik ist, es ist unmöglich, Gott zu lieben und die nicht zu lieben, die seine Geschöpfe sind und sein Ebenbild tragen. Und Jesus zeigt hier, wie falsch diese rein äußere, leistungsorientierte, gesetzliche Religion ist, die zu seiner Zeit so verbreitet war. Aber er tut das nicht, um die Latte einfach noch ein Stück höher zu legen als seine Zeitgenossen, sondern sie daran zu erinnern, dass diese Liebe zu Gott und den Nächsten nicht etwas ist, durch das wir uns die Liebe Gottes verdienen, sondern dass Gottes Liebe zu uns schon da ist, bevor wir irgendetwas getan haben. Jesus antwortet nämlich nicht unmittelbar mit dem "Du sollst", sondern mit dem sogenannten Schema Israel, mit dem "Höre Israel". Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Das, woraus diese Liebe zu Gott und dem Nächsten entspringt, ist die Gotteskindschaft Israels. Gott hatte sie erlöst und zu seinem Volk gemacht, zu seinem Kind gemacht. Er war ihr Gott geworden, allein aus Liebe und Gnade. Und das steht über allem anderen. Und unsere Liebe zu ihm, die sich dann auch in der Liebe zum Nächsten zeigt, fließt aus Gottes Liebe zu uns. Aber da, wo diese Gnade und Liebe fehlt, verkommt ein Leben mit Gott zu einer toten und rein äußerlichen, von Angst geprägten Gesetzlichkeit. Wir werden hier also von Jesus daran erinnert, dass ein Leben, wo wir uns Gott ganz hingeben und unserem Nächsten dienen und sie tatsächlich lieben, gegründet ist in der Liebe Gottes zu uns. Wir könnten also sagen, dass das Dritte, was ein Jünger Jesu ausmacht, ist, dass er mit Gott in einer echten Liebesbeziehung ist. Und ich weiß, das klingt vielleicht etwas kitschig, aber darum geht es letztendlich. Dass wir uns von Gott geliebt wissen und diese Liebe, so wie wir können, mit allem, was wir sind und haben, versuchen zu erwidern. Nach Jesu Antwort passiert dann etwas, was in den zwei ersten Gesprächsrunden nicht passiert ist. Wahrscheinlich waren in dem Moment alle Blicke auf diesen einen Gesetzeslehrer gerichtet, gespannt, wie würde er jetzt auf Jesu Belehrung reagieren? Würde er so wie die anderen verstummen und sich zurückziehen? Nein, er bleibt stehen und er stimmt Jesu zu. Er sagt: "Rabbi, es ist wirklich so, wie du es gesagt hast." Und dann wiederholt er quasi das, was Jesus gesagt hat. In den ersten zwei Gesprächsrunden wurde Jesus und seine Autorität in Frage gestellt. Hier in Runde 3 wird sie von einem Einzelnen bestätigt und gesagt: "Ja, du hast recht, Jesus." Jesus lobt dann wiederum die Einsicht dieses Mannes und sagt ihm: "Du bist nicht weit weg vom Reich Gottes." Dieser Mann hatte erkannt, dass Jesus ein weiser Lehrer war und er war nah dran am Reich Gottes, aber es bedeutet auch, er war noch nicht Teil davon, er war noch nicht in das Reich Gottes eingetreten. Und das würde er, indem er Jesus nicht nur als einen guten Lehrer anerkennt und ihn dafür lobt, sondern ihn erkennt als seinen Retter. Indem er anerkennen würde, dass er aus eigener Kraft nicht das Gesetz halten kann, sondern Tag für Tag daran gescheitert ist, Gott und seinen Nächsten zu lieben. Und deshalb Jesus als seinen Retter braucht. Dafür ist Jesus in die Welt gekommen, um für unser Versagen Gott und unseren Nächsten zu lieben, zu bezahlen mit seinem eigenen Leben am Kreuz. Er, der Einzige, dem es immer gelungen ist, Gott und seinen Nächsten zu lieben, er hat sein Leben als einen Preis eingesetzt, weil wir Gott und unseren Nächsten nicht geliebt haben. Und nur durch die Erfahrung dieser Gnade werden wir freigesetzt, danach zu streben, Gottes Willen zu tun. Nicht aus Angst, sondern aus Liebe zu ihm. Ich bin in diese Predigt gestartet mit der Feststellung, dass es gute Fragen gibt und hinterlistige Fragen. Und hier sind vielleicht ein paar gute Fragen, die wir uns stellen können, wenn wir das, was wir hier über Jesus gehört haben, noch weiter auf uns wirken lassen wollen. Auf welcher Seite stehe ich? Auf Jesu Seite oder auf der anderen Seite? Oder vielleicht irgendwo dazwischen? Was hindert mich, mich ganz zu Jesus zu bekennen? Wo stehe ich in Bezug auf das Reich Gottes? Bin ich dem Reich Gottes nahe oder bin ich schon Teil davon? Wie lese ich die Bibel? Lese ich sie als Akademiker, als Intellektueller oder lese ich sie in der Erwartung und Hoffnung, dass Gott dadurch persönlich zu mir spricht? Weiß ich von Gottes Liebe zu mir, die er mir durch Jesu Tod am Kreuz gezeigt hat? Und wie möchte ich auf diese Liebe antworten? Und zuletzt, gibt es etwas, das ich Gott vorenthalte? Bin ich bereit, ihm mein ganzes Leben zu geben? Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, diese Worte, die wir heute gehört haben, fordern uns heraus und sie ermutigen uns zugleich. Wir werden daran erinnert, dass wir aus eigener Kraft
nicht dein Gesetz halten können, sondern dass wir dein Gesetz und deine Gebote gebrochen haben. Aber dass genau dafür Jesus gekommen ist, um unsere Schuld ans Kreuz zu bringen und uns einen Neuanfang mit dir zu schenken und uns ein neues Herz zu geben, das in sich das Verlangen trägt, für dich zu leben und dir alles zu geben. Wir bitten dich, schenk uns so ein Herz für dich, ein ungeteiltes Herz für dich. Nimm noch weg, wo wir selber noch Herr und König sein wollen, und richte du uns ganz auf dich aus. Und wir bitten dich, sei du das Höchste, was wir erstreben mit unserem ganzen Leben. Sei du der Mittelpunkt in unserem Leben. Amen.